Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Niko Mikulic und ich sitze zusammen mit Nina Reib hier im unserem Herbst der Interviewfolgen, denn wir sitzen jetzt ganz kurz zu zweit und sprechen ganz kurz zu zweit und dann haben wir wieder einen Gast und den stellen wir euch aber gleich vor. Nina, du bist die Referentin für Demokratieförderung im Sport für die DSJ und den DOSB. Hi.
Hallo Nico, schön dich zu sehen. Genau, und Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen im Bereich Jugend- und Sportpolitik.
Korrekt, das mache ich.
Sehr gut, sehr gut. Und wir haben uns was Schönes vorgenommen, Nico. Und das nach der letzten Folge, die mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und durch die Nachgespräche, die wir zusammen geführt haben, weiß ich auch, dass es dir wahnsinnig Spaß gemacht hat mit diesen schlauen Gedanken von Robert, dass wir uns damit auseinandersetzen konnten und dass er uns da so viel mitgegeben hat in der letzten Folge zur Studie, die er geschrieben hat zum Thema Rechtsextremismus im Sport.
Ja, das war wirklich, finde ich, eine sehr spannende Folge, sehr intensiv, ziemlich viele Themen, die da aufgerufen wurden. Und ich glaube, nochmal ein interessanter Blick in diese Studie. Ich denke, das ging auch den HörerInnen so.
Und jetzt haben wir gesagt, wir machen nochmal ein Interview und auch ein thematisch sehr verwandtes. Das werden wir gleich auch merken. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal eine Rückfrage. Also ich war jetzt erstmal im Urlaub, so macht man das, nach dem Interview mit Robert und war ein bisschen raus. Aber ist dir denn zu dem ganzen Themenkomplex Rechtsextremismus im Sport nachher also noch was aufgefallen in der Zwischenzeit oder über die Wege gelaufen, also ist da irgendwas in der Öffentlichkeit passiert, wo du gedacht hast, ha, spannend.
Ja, also dezidiert Rechtsextremismus im Sport im negativen Sinne gar nicht so stark. Also ich habe tatsächlich, natürlich hält man dann auch noch mal vermehrt die Augen auf und die Ohren auf und liest und guckt. Und mir ist aber was aufgefallen, was ich irgendwie positiv finde und ich finde das auch ganz gut, vielleicht das auch nochmal mitzugeben. Wir haben jetzt öfter immer mal wieder das MMA genannt als ein Ort, wo natürlich auch einiges Problematisches passiert im Kontext Sport. Und mir ist aber dann zuletzt ein Post aufgefallen zu einem MMA-Kämpfer, der, würde ich sagen, ganz nah an uns dran ist, was so das Thema Werte und Werteleben angeht. Und zwar gibt es einen, das ist ein ziemlich bekannter Kämpfer, also ich kenne mich ja in dem Sport nicht aus, der heißt Nico Samsonice und der geht quasi ganz klar rein und sagt, ich bin eben nicht nur Sportler, sondern habe auch ein Wertekonstrukt, das ich leben will und nach außen tragen will. Und auch darüber schafft er es, so eine Fanbase zu generieren und Menschen zu aktivieren und macht ganz viel soziale Projekte. Und ist aber gleichzeitig eben auch in diesem ganzen MMA-Kosmos einer der wichtigsten Kämpfer in ganz Europa. Und das fand ich einfach irgendwie schön, auch das mal zu sehen, weil wir eben MMA und auch Kampfsport oder gerade diese Kampfsportart immer aus, ja, oder öfter aus so einem, aus einer Perspektive betrachtet haben, dass es ein Gefahrenpotenzial bietet und natürlich auch nicht so demokratische Sachen dort passieren, aber an der Stelle eben ein junger Mensch, der sehr klar orientiert ist und sehr klar sich quasi für einen Sport für alle einsetzt, auch unter seinem Motto, ich glaube, das heißt One Love, das ist so der Kampfname. Das fand ich wirklich irgendwie schön. So ist ja auch manchmal, sind unsere Themen ja nicht so schön. Und dann fand ich das schön, da so einen Aspekt mitzukriegen.
Total. Also MMA, Mixed Martial Arts, das ist ja dieser Kampfsport, über den wir das letzte Mal auch gesprochen haben, der sehr attraktiv ist, eben auch für Rechtsextreme und für diejenigen, die für den Straßenkampf trainieren wollen. Aber eben darüber hinaus, und das haben wir auch immer angedeutet, ist es halt eben auch eine Sache, die viele Menschen interessiert, die einige auch selber durchführen, also die selber trainieren, MMA trainieren in Gyms oder auch Vereinen. Aber eben auch sehr, sehr viele Menschen sich anschauen auf der ganzen Welt. Also es ist ein Sport, der viele Zuschauerzahlen hat und Zuschauerinnenzahlen hat, allgemein. Aber meistens, wenn wir über so etwas sprechen, wie du es schon gesagt hast, sprechen wir darüber im Kontext von Rechtsextremismus und dass es eben da auch eine Vielfalt gibt, ist total spannend. Und das Projekt, das Robert mit Olaf Zajonc zusammen durchgeführt hat, also Vollkontakt, hat auch genau da unter anderem angesetzt. Die haben also auch neben dem Monitoring von Rechtsextremismus im Kampfsport auch mit, ich sage jetzt mal etwas flapsig, coolen Verbänden und Vereinen zusammengearbeitet, um die zu empowern und genau diese Wertehaltung sozusagen zu definieren und zu schauen, was eben auch ein Umgang, ein pädagogisch sinnvoller und kluger Umgang mit Gewalt zum Beispiel bedeutet. So, und genau, super, dass du das mitgebracht hast, weil ich glaube, das Differenzieren ist total wichtig und auch an diesem Feld ist es total wichtig. Und die Guten zu finden und die zu empowern und zu unterstützen, das ist, glaube ich, total sinnvoll. Also ja, super, cool. Danke, dass du da diesen Blick noch mit reingebracht hast.
Ja, und vielleicht noch ein Mini-Zusatz. Ich habe mir dann auch die Kommentarspalten darunter unter diesem Post angeschaut. Und entweder die moderieren das sehr gut oder das waren tatsächlich sehr viele Menschen, die dem Ganzen einfach Zuspruch gegeben haben. Das war so ein bisschen so ein Wohlfühlmoment, ne, zu sehen, es gibt so coole junge Menschen, die sich so engagieren und auch ihre Reichweite so cool nutzen. Und dann gibt es viele Leute, die es bestätigt haben. Also dann so Kommentare geschrieben haben wie, hey, bei uns beim Kickboxen sind irgendwie alle willkommen und wir kriegen das total gut hin und so. Also es war irgendwie ein schöner, ja, also ein positiver Moment. Und heute haben wir aber, nicht als aber, ein wichtiges Thema mitgebracht, was wir auch wieder so im Sinne unseres Service-Gedankens an euch HörerInnen weitergeben wollen. Denn es gibt ein wichtiges Gutachten zu den sportpolitischen Thesen der AfD oder eine Überarbeitung davon durch jemanden, den du gleich vorstellen wirst. Das ist der Richard Gebhardt. Und vielleicht steigen wir damit so ein, dass du uns mal sagst, wer ist eigentlich Richard Gebhardt? Und dann machen wir so einen kurzen Blick, was ist eigentlich dieses Gutachten? Und dann hören wir beide auf zu reden und gehen zu unserem Interview über.
Genau, auf das ich mich auch schon sehr freue, weil die Gedanken von Richard auch so schlau sind. Genau, also Richard Gebhardt ist, ganz kurz, um ein bisschen Biografiearbeit zu machen sozusagen, Richard Gebhardt ist politischer Bildner und auch Publizist in Köln und Aachen. Und er arbeitet schon seit ganz vielen Jahren mit lokalen Demokratieprojekten und auch für lokale Demokratieprojekte in NRW. Und hat ja schon sehr viele Beiträge veröffentlicht in Form von Artikeln oder sozusagen Aufsätzen in Büchern oder selber Bücher geschrieben zur extremen Rechten und auch zu Hooliganismus und Rassismus und Fußball. Also es sind, ich würde mal sagen, von der Beschreibung auch viele Parallelen zu Robert, genau. Und seit 2013 beobachtet er dezidiert auch die AfD und hat auch eben dazu schon gearbeitet und auch eben mit der Deutschen Sportjugend zusammen und nicht nur mit uns, sondern zum Beispiel auch mit dem Gewerkschaftsbund, also mit dem DGB zum Beispiel auch Gutachten und Broschüren verfasst. Ja, also sehr aktiv in diesem ganzen Feld, sehr wissend auch, was sozusagen die Entwicklungen der Partei in Bezug auf Strategien und Ideologien betrifft.
Cool. Und das war jetzt die Einleitung zur Person. Und jetzt machen wir noch eine kurze Einleitung zum Gutachten. Das hat ja auch einen Titel. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie das Gutachten genau heißt. Und ich habe ja gemerkt, also ich wusste ja schon, dass es eins gab, das früher erschienen ist. Das hatte ich auch gelesen. Und jetzt gibt es aber noch mal eine Überarbeitung. Das ist ja das, was wir uns heute anschauen. Vielleicht, warum gibt es diese Überarbeitung?
Genau, die Deutsche Sportjugend hat Richard Gebhardt beauftragt, das bestehende Gutachten, das 2019 entstanden ist, nochmal zu überarbeiten. Das hat dann auch einen, sag mal, anderen Titel bekommen, nämlich die umkämpften Werte des Sports. Und das Ziel war, dieses überarbeitete Gutachten dann auch zu veröffentlichen. Und das ist auch dieses Jahr im Sommer, im August passiert. Das ursprüngliche Gutachten, das 2019 von Richard Gebhardt für die DSJ erstellt worden ist, wurde genutzt, auch über sozusagen den Eigengebrauch hinaus, aber vor allen Dingen ja, wirklich bewusst zur Verfügung gestellt denjenigen, die im Bereich eng mit uns zusammenarbeiten, also Mitgliedsorganisationen, vielleicht da auch bestimmte Projekte in den Mitgliedsorganisationen, die haben damals das Gutachten auch zur Verfügung gestellt bekommen. Aber wir haben das nicht auf die Webseite gestellt oder besonders beworben außerhalb unserer Kreise. Und weil wir das aber schon länger vorhatten, haben wir gesagt, okay, seit 2019 hat sich in der Welt ganz schön viel verändert. Und auch gibt es eine Veränderung in der Partei der AfD. Also Weiterentwicklungen und neue Dinge, die passiert sind, um es jetzt mal sehr allgemein auszudrücken. Und genau, und deshalb haben wir gesagt, es müsste noch mal überarbeitet werden, bevor wir es dann veröffentlichen. Es können jetzt inzwischen also alle Personen, die Interesse haben, auf die Webseite der DSJ gehen und dieses überarbeitete Gutachten, das ergänzte Gutachten zu 2019 lesen. Der Hintergrund von 2019, vielleicht auch das noch kurz, war, dass im Sommer 2018, also ein Jahr vor Erstellen des Gutachtens oder ein halbes Jahr davor, die Landtagsfraktion und auch die Bundestagsfraktion der AfD unter Leitung von Jörn König, das ist der sportpolitische Sprecher auf Bundesebene der AfD, die sogenannte sportpolitische Thesen herausgegeben hat. Und diese Thesen sind, ja, wie gesagt, im August 2018 das erste Mal veröffentlicht worden und dann auch nochmal überarbeitet. Das heißt, das, was man jetzt auf der Webseite der AfD finden würde, sind auch wieder überarbeitete Thesen. So, ja, genau. Aber im Grunde genommen ist das Papier sehr ähnlich geblieben. Und wir haben uns dann im Jahr 2018 damit beschäftigt und uns Fragen gestellt. Also wir haben uns Fragen gestellt, was denn wirklich hier konkret an Sportpolitik gefordert wird und welche vielleicht auch potenziellen Instrumentalisierungsmöglichkeiten sichtbar werden, genau, welche Leitbegriffe genutzt werden oder welche Ideologie vielleicht auch zum Vorschein kommt und welche Werte dann auch in dieser Sportpolitik, die dort gefordert wird, auch gefördert werden. Also welche Werte sollen da im zentral gesetzt werden? Und gibt es auch eine nationalpolitische Aufladung des Sportes? Und welche Konsequenzen hat das schlussendlich für uns? Und das waren Fragen, die wir uns gestellt haben. Und die haben wir dann auch Richard Gebhardt gestellt. Und das war die Grundlage für das erste Gutachten und im Prinzip auch noch die Grundlage für die Überarbeitung jetzt.
Okay, ja cool, danke für die Einleitung. Ich glaube, damit können wir doch gut in das Gespräch mit Richard gehen, oder?
Ja, das machen wir. Wir hopsen jetzt rüber.
Sehr gut, bis gleich.
Bis gleich.
Hi Richard, jetzt sind wir nicht mehr nur zu zweit, sondern zu dritt. Unser Gast Richard Gebhardt ist da. Schön, dass du mit dazugekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hast du denn so eine eigene Sportbiografie oder eine eigene Verbindung zum organisierten Sport?
Ja, also meine eigene Sportbiografie, die ist leider sehr erfolglos und die ist auch nicht geeignet für die öffentliche Erörterung. Also ich bin wie alle oder viele von uns in unserem Jahrgang natürlich auch Jugend- und Kinderfußballer gewesen und habe dann in späteren Jahren, nachdem ich das relativ rasch für mich beendet habe, nochmal bei der bunten Liga eingestiegen, also im Alternativfußball. Da durfte ich dann bei einer alteingesessenen Traditionsmannschaft mitwirken, hatte allerdings die damalige bunte Liga, den Alternativfußball, völlig unterschätzt. Also ich war seinerzeit immerhin schon Mitte 40 und sah eigentlich von meinen Mitspielern immer nur noch die Rücklichter. Ihr müsst euch vorstellen, die Alternativfußballer haben ja angefangen, um quer zum organisierten Sport Angebote dann eben tatsächlich auch dann eben durchzuführen. Und sie wollten eben nicht reglementiert werden von den DFB-Regularien. Also es war um Fußball ohne Schiedsrichter, bisweilen gemischtgeschlechtlich und so weiter und so weiter. Als ich dann aber aktiv dazu kam, war die Bunte Liga auch ein Zufluchtsort für junge Leute, die seinerzeit dann meinethalb 23 waren, die die Bunte Liga genutzt haben, um weiter ohne Trainings- und Spieltagsregime Fußball spielen zu können. Also eigentlich die Talente hatten für seinerzeit die erste Mannschaft, aber eben nicht die nötige Askese und Disziplin. Und das nötigte mir dann doch einige körperliche Betätigkeit ab, an die ich nicht so gerne zurückdenke. Also mein Zweikampfverhalten glich, glaube ich, eher so der Schwangerschaftsgymnastik. Und freitagsabends roch die Wohnung dann immer nach Franz Branntwein. Also ich war dann einigermaßen entgeistert. Was ich aber natürlich sehr viel mache, um jetzt mal vom Ironischen dann eben wegzugehen. Ich bin immer noch aktiver Fußballfan. Ich bin Fan einer sehr tragischen Mannschaft, tragisch veranlagt. Mannschaft in der westlichsten Stadt der Republik. Da fahre ich auch immer hin, Dauerkarte inklusive. Und habe natürlich hier in der Stadt, in der ich lebe, in Köln, auch den Kinder- und Jugendfußball immer wieder begleitet, auch in Elterninitiativen. Und das ist, und das geht jetzt über das rein biografisch-anekdotische hinaus, auch ein Punkt, der mich ganz persönlich eben entsprechend antreibt. Wenn hier in Köln Fußball gespielt wird, dann ist es Interkultur auf den Rasen. Und dann ist es auch Inklusion eben entsprechend auf dem Rasen. Und dann ist eine Elterninitiative ein zivilgesellschaftliches Instrument der Aushandlung auch beispielsweise von organisatorischen Leistungen, aber auch von demokratischen Leistungen, wenn es Konflikte eben gibt untereinander. Der Verein, den unser Sohn jetzt gerade sich ausgewählt hat, ist auch unmittelbar hinter einer Moschee hier in Köln angesiedelt. Also ich bin da auch sozialräumlich komplett immer mit konfrontiert, wenn ich mir das jetzt an schaue, das ist eine relativ frische Entwicklung bei uns, jenseits dieses Dorffußballs, den wir eben auch eben mitgetragen haben. Und das ist für mich persönlich, gerade weil ich auch der Filius eines Fußballfunktionärs bin, vom Fußballverband Mittelrhein, ein starkes biografisches Motiv, den Sport eben nicht immer nur als Arena für Wettkämpfe und Leistung und Disziplin zu begreifen, sondern eben auch als zivilgesellschaftliches Forum, als Instrument auch demokratischer Aushandlung und natürlich als großer Ort von Gemeinschaften, wo wir manchmal auch nur zufällige temporäre Gemeinschaften daneben haben. Also die Tatsache, dass ich neben jemandem sitze im Fußball, der mit mir sonst überhaupt keine Verbindung hat, zeigt ja, dass eben dieser Sport auch Leute zusammenbringt, die sonst eigentlich kaum biografische Bezüge miteinander haben.
Ja. Das ist natürlich auch nochmal eine Betrachtung, die jetzt quasi dein eigenes Sporttreiben und auch die gesellschaftliche Relevanz des Sports, die wir auch hier im Podcast immer wieder besprechen, auch nochmal zusammenführt und uns ja aber auch schon wieder eigentlich rüberführt in das, ja, in eigentlich das Thema auch des Gutachtens, weil wenn ich das aufmerksam gelesen habe, dann gibt es da auch unterschiedliche Wahrnehmungen, was der Sport leisten kann und für wen und eben auch. Ja, Anbahnungen und Anwandlungen von der neuen Rechten, dann andere Ideen dazu haben, wie der organisierte Sport auftreten soll. Aber du hast ja, wir hatten es ja auch eingangs gesagt, dieses Gutachten, das jetzt hier vorliegt, über das wir auch sprechen werden, oder das sozusagen mal der inhaltliche Anker unseres Gesprächs ist, ist ja eine Neuauflage oder eine Überarbeitung eines Gutachtens von 2019. Und mich würde schon noch mal interessieren, was dich vielleicht ja auch motiviert hat, dich jetzt erneut so intensiv mit der Sportpolitik der AfD und der neuen Rechten auseinanderzusetzen und ja auch was daran für dich vielleicht lohnenswert war, diese Auseinandersetzung noch mal zu betreiben.
Also lohnenswert ist auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit den tiefer liegenden ideologischen Motiven dieser Fraktion der AfD, die ja sehr stark auch bestimmt werden durch neurechte Ideologie. Also unser Gutachten beginnt ja mit einem Redeausschnitt eines sachsen-anhaltinischen Landtagsabgeordneten, Till Schneider mit Nachnamen, Islamwissenschaftler, selber neurechter Autor, der sich abarbeitet an der Eröffnungszeremonie der Pariser Olympiade mit ihren Transmotiven, mit ihren queeren Motiven und setzt dann ein mit einer zutiefst antiliberalen Dekadenzkritik. Also genau das ist ja auch immer ein zentrales Motiv der neuen Rechten gewesen und führt dann mit Furor in der Stimme eine Klage im Parlament vor, wo er sich dann eben selber zum Schlusspunkt darstellt als Teil einer AfD, die sie Drachentöter unserer Zeit seien. Was ich natürlich einigermaßen verwegen fand, mich erinnerte dieser faschistoide Stil dieses Redners aber daran, dass ich dachte, der hat sich aber ganz schön an seinen Weimarer Vorbildern entsprechend orientiert und nutzt den Sport dann als Deutungsrahmen, um völkische Ideologie tatsächlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Lektüre, vor allen Dingen aber das Anschauen dieser Til Schneider-Rede war für mich nochmal so ein Impuls zu schauen, neben der Debatte, die ich natürlich mit euch auch intern hatte, welche tieferliegenden Züge die AfD denn mit dieser Sportpolitik verbindet. Hinzu kam ja ein Punkt, der wichtig ist für den Veröffentlichungsrahmen dieses Gutachtens. Das neue Gutachten datiert in der Veröffentlichung auf, wenn ich mich jetzt nicht irre, den 26. Februar dieses Jahres, also 2025. Und das letzte Gutachten ist vorgelegt worden 2019. Seinerzeit hatten die sportpolitischen Thesen, die nicht stark verändert worden sind, in der Partei aber eher internen Charakter, die wurden als Zirkular verbreitet, erscheinen jetzt in einer neuen Broschüre, die eben auch auf eine Intressat bebildert ist, die dazu später vielleicht mehr. Aber es sind eben die sportpolitischen Thesen einer Partei, die seit 2019 sich noch einmal radikalisiert hat, um dieses Wort zu verwenden, dessen Problematik ich vielleicht gleich noch mal ganz kurz erörtern werde und die natürlich auch noch mal in der öffentlichen Wahrnehmung sich entsprechend verändert hat. Also dieses gaullandsche Hooliganismusmotiv, wir werden sie jagen, war ja eigentlich das Leitmotiv nicht nur für die parlamentarische Tätigkeit der AfD, sondern auch für die ideologische Ausrichtung dieser Partei. Und mir schien es eben tatsächlich nochmal wichtig zu sein, zu schauen, was die AfD denn gleichzeitig mit ihrer Sportpolitik bezweckt. Weil wir haben ja zwei Ebenen, auf die wir eingehen müssen, wenn ich da direkt auf dieses Gutachten dann eben verweise, wenn wir uns mit der AfD dann eben beschäftigen und wie sie dieses Politikfeld Sport nutzt, dann macht sie zum einen, das Beispiel Til Schneider habe ich gerade genannt, eine kulturkämpferische Politik, die sich vor allen Dingen gegen Integration und Inklusion richtet. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich auch andererseits immer wieder Offerten im Portfolio, mit denen sie sich an den organisierten Sport entsprechend wendet. Also wenn ich mir im Oktober beispielsweise anschaue, was dieser AK Sport der AfD unter Jörn König im Bundestag anbietet, dann sind das allgemein zustimmungsfähige Positionen, beispielsweise nach einer Kernsanierung der Sportstätten. Da haben alle Großstädter, die mit dem Sport verbunden sind, und das sind ja weit über 20 Millionen Leute im organisierten Sinne in der Bundesrepublik Deutschland, ein Interesse dran. Und dieses Spannungsfeld, diese Ambivalenz zu analysieren auf eine differenzierte Art und Weise zwischen einerseits Kulturkampf und Normalisierung und Anbiederung andererseits, das schien mir doch sehr angezeigt, um da auf diese Art und Weise sich nochmal der AfD zu widmen.
Genau, und ich hatte mir vorher ein bisschen überlegt, was ich dich gerne fragen möchte, Richard, weil wir kennen uns ja jetzt schon länger und haben da auch zusammen an den Gutachten, also ich nicht gearbeitet, aber ich habe es ja auch mit in gewissen Form begleitet. Und bei dem letzten Gespräch, Interview mit Robert Klaus, da haben wir so ein bisschen über das Thema Gender als Brückenideologie gesprochen. Das hat Robert in seiner Expertise ja auch ausgearbeitet. Und jetzt hast du gerade eingeführt in das Gutachten und den Charakter des Gutachtens über die Aussagen von Til Schneider und hast dann auch noch mal dargestellt, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen sozusagen dieser völkischen Ideologie, die auch eben Integration, Inklusion ablehnt und eben vielleicht das Integrative, Inklusive, was es eben im Sport auch gibt. Deshalb meine Frage hier direkt mal, um richtig einzutauchen in das Thema. Du sprichst über Till Schneider, du sprichst über die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele letztes Jahr in Paris. Was hast du nochmal aus deinem Blick auf die AfD und die extreme Rechte in Bezug auf Gender als Brückenideologie dazu zu sagen? Was fällt dir dazu ein?
Also ich halte das tatsächlich ebenso wie Robert Klaus für ein ganz zentrales Motiv. Ich finde übrigens, das darf ich sagen, die Studie von Robert Klaus und Sabine Behn ganz ausgezeichnet. Also die HörerInnen dieses Formats sind herzlich eingeladen, da einen genauen Blick, einen vertieften Blick dann eben auch nochmal drauf zu werfen, weil ich glaube, dass das sehr gutes Referenzmaterial ist. Bevor ich aber deine Frage beantworte, Nina, ich will dich da nicht in Verlegenheit bringen, aber ich habe natürlich sehr von deiner Zuarbeit und deinen Hinweisen eben entsprechend profitiert. Das war ganz ausgezeichnet, auch gerade im Prozess des Schreibens immer noch mal Hinweise zu bekommen aus dem organisierten Sport und gerade auch noch mal eine fachliche Einschätzung daneben entsprechend zu erhalten. Also vielen Dank dafür. Ohne deine Zuarbeit wäre das zumindest in dieser Form nicht möglich gewesen, weil mir es schon als Externer, der ja keine Funktion hat und auch kein Mitarbeiter ist im organisierten Sport, sondern immer eingeladen wird als Gast, aufgefallen, dass manche hochinteressanten Beispiele eigentlich so unter dem Radar tatsächlich daneben laufen oder in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so präsent sind. Und das ist sehr, immer sehr gut, wenn man diese Art der Zusammenarbeit dann eben durchführen kann, eben auch mit dem Hinweis dieser ganzen Antragslandschaft, die es eben entsprechend gibt von der AfD in den einzelnen Landesverbänden. Da ist es sehr gut zu wissen, man kann auf den organisierten Sport zurückgreifen, indem er eben auch entsprechende Positionen weiterleitet oder Informationen weiterleitet, die in 16 Bundesländern ja sehr unterschiedlich in der Bundesrepublik Deutschland ausfallen können. Das würde ich als Einzelperson zumindest in dieser Tiefe und diesem Umfang gar nicht schaffen, zumal der Sport sich ja sehr unterschiedlich daneben zeigt, von der Leichtathletik über den Fußball bis hin in die Schützenvereine, Tischtennis oder Kampfsport. Das sind ja ganz andere Soziokulturen dann eben jeweils. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Also dieses Gender-Motiv neben dem Rassismus, neben der dezidierten Ablehnung von Integration und Inklusion, ist gerade dieser Antifeminismus, ist gerade auch diese Queerfeindlichkeit ein ganz wesentlicher Punkt in der Auseinandersetzung mit der Ideologie der extremen Rechten und ganz konkret eben auch mit der AfD. Ich nehme ein Beispiel aus meinem Untersuchungsfeld, die Arbeiten von Björn Höcke zum Thema, Maximilian Krah zum Thema, beides nicht unumstrittene, aber führende Personen jeweils auf die eigene Art innerhalb der AfD. Beide benutzen den Terminus Regenbogenideologie, wenn sie die Länder des liberalen Westens denunzieren wollen. Und diese Regenbogenideologie, also das Queere, die Fahne des Regenbogens, die aus ihrer Sicht Ideologie der Vielfalt, der Diversity, der bunten Republik, wird denunziert und es wird eben attestiert, dass auch der organisierte Sport sich diese Regenbogenideologie zu eigen macht. Und das ist natürlich aus Perspektive der Till Schneiders, Höckes und Gras, also der Männer in dieser Partei, eigentlich der sinnhafte Ausdruck, das Symbolbild des dekadenten Westens. Der Regenbogen ist das Zeichen der Dekadenz und soll eben deshalb auch mit anderen Farben einer nationalen Einheit schwarz-rot-gold übertüncht werden. Ich weiß nicht, ob dieses Sprachbild so gut funktioniert, aber ich glaube, die damit verbundene Botschaft, die ist eigentlich relativ klar. Mit diesen Vokabeln, Regenbogenideologie, werden Feindschaften entsprechend gesetzt. Und das können wir in diesem Untersuchungsfeld in vielfacher Form finden. Ich habe ja nicht nur die sportpolitischen Thesen der AfD untersucht, sondern ich habe ja auch mir angeschaut, was passiert auf Social Media, was passiert in den jeweiligen Reden, was passiert in den jeweiligen Anträgen. Und unter anderem ist mir bei der Lektüre auch ein Aufsatz von Björn Höcke für eine Schweizer Wochenzeitung aufgefallen, wo er sich ganz intensiv auseinandersetzt mit dem modernen Fußball, dem er letztendlich in altrechter Manier nichts anderes attestiert als Motive des Niedergangs, der Dekadenz, der Auflösung von alten Traditionen und Identität. Und letzterer Begriff ist für die AfD natürlich zentral. Es heißt nicht umsonst beim sportpolitischen Arbeitskreis der AfD, Sport ist Identität. Und deshalb wird von der AfD der Sport immer auch vereinnahmt. Und im Sport werden eigentlich andere Zwecke zugeordnet, zugewiesen. Insofern ist der Sport in dieser Sportnation Deutschland der AfD eigentlich eine staatspolitische Aufgabe, die abgegrenzt werden soll von liberalen Vorstellungen des Sports beispielsweise.
Genau, also du hast gerade erwähnt, dass sich die AfD da auch weiterentwickelt hat. Die Frage der Radikalisierung hast du eben kurz angesprochen. Kannst du vielleicht auch kurz nochmal darauf eingehen, wieso du eben gesagt hast, dass du den Begriff vielleicht auch kritisch siehst oder vielleicht auch nicht kritisch, aber auf jeden Fall hast du kurz eben angedeutet, dass du nochmal drüber sprechen möchtest. Also herzliche Einladung, das gern zu machen, aber ich möchte nochmal kurz darauf aufmerksam machen. Ich habe bei Social Media mir ein paar Einträge auch angeschaut von Jörn König, der sportpolitische Sprecher, von dem wir ja auch schon öfter gesprochen haben und der, ich würde mal sagen, nicht in der in der extrem rechten Szenerie von Krah und Til Schneider und Höcke unterwegs ist, sondern eher nationalkonservativ, dem Sport sehr
Genau.
zugewandt. So, und er hat zum Beispiel dieses Jahr geschrieben, und auch da sehe ich oder glaube zu entdecken, dass es auch da eine Weiterentwicklung gibt, um es mal im besten Sinne neutral auszudrücken. Und das Wort neutral ist in Bezug auf die AfD ja auch ein bisschen witzig. Also auf jeden Fall hat er bei Instagram geschrieben, mach's wie Donald Trump, rettet den Frauensport. Und da geht es natürlich um diese Fragestellung von Transfrauen im Sport. Und er hat dann nochmal geschrieben, kritisch sieht die AfD auch den ideologischen Ballast, der unter dem Deckmantel von Diversität und Teilhabe über den Sport gestülpt wird. Er hat dann noch einiges weitergeschrieben, aber dann schreibt er dann auch nochmal ganz konkret den DOSB an und DOSB-Funktionäre, nämlich, dass sie ja eben auch für einen solchen woken Unsinn stehen. So, und kommt dann auf sowas wie der goldene Plan Sportstätten zu sprechen.
Ja,
Und
genau.
ich finde, in diesem Post ist eigentlich alles das zusammengeführt. Deshalb habe ich den gerade auch noch mal parallel zu unserem Gespräch hervorgezaubert, was du gerade gesagt hast. Da vielleicht auch noch mal meine Frage, wenn du über Radikalisierung sprichst, ich sage, mir fällt dann eine Radikalisierung auch im Wording der Einzelpersonen, die sprechen auf. Aber was hast du da gesehen zu dem ersten Teil des Gutachtens? Und warum würdest du vielleicht noch mal über das Wort Radikalisierung gerne sprechen?
Also das Beispiel von König, das ist ein ganz ausgezeichnetes Beispiel. Das konnten wir im Gutachten auch gar nicht berücksichtigen. Ich glaube, das ist, wenn ich das richtig sehe, jüngeren Datums. Das zeigt auch sehr gut, dass diese kulturkämpferische Positionierung und die Strategie der Anbiederung zwei Seiten einer identischen Medaille sind. Das gehört dazu. Es gibt nicht die betulich, reputierlich agierende Fraktion innerhalb der AfD und auf der anderen Seite die Scharfmacher oder Scharfmacherinnen, wenn wir an von Storch und andere daneben entsprechend denken, sondern das gehört zu einem Gesamtkonzept. Bei König selber dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen, auch die Nationalkonservativen oder Rechtsliberalen, die innerhalb der AfD agieren und noch aus diesem Anti-Euro-Duktus daneben entsprechend kommen, agieren natürlich auch machttechnisch. Wir dürfen auch den Opportunismus in diesen Reihen nicht unterschätzen, dass sie sich irgendwann entlang von Themen wie Anti-Wokeness und dergleichen mehr von ihrem Kernfeld auch wegbewegen, um entsprechende Signale zu setzen, damit der offiziell angeblich aufgelöste parteiliche Flügel, der Flügel, entsprechende Signale vernimmt. Hier ist ein ideologisch zuverlässiger Kamerad am Werk und heißt in dem Fall Jörn König und macht eigentlich die Sportpolitik, ist aber ein verlässlicher Fellow Traveler auch für unsere völkische Ideologie, die ja da letztendlich sehr gut auch eben entsprechend zum Ausdruck kommt und die eben zeigt, wie riskant auch dieser Prozess ist einer Partei, an der natürlich in vielen Ländern innerhalb der Bundesrepublik unsere Mitglieder, eure Mitglieder in dem Fall gar nicht vorbeikommen können, weil sie eben mehr Vetomacht haben, mehr Einflussmöglichkeiten haben, mehr Normalisierungsmöglichkeiten haben. Die Wirklichkeit zeigt ja nun mal, dass die Leute, die eben auch in einer Stadt für diese Partei unterwegs sind, als Privatperson sogar funktionieren können, in der Elternarbeit oder in der unmittelbaren Nachbarschaft, gleichzeitig aber menschenverachtende Ideologien weiter propagieren. Da wird ein Spannungsverhältnis sich dann eben entsprechend aufzeigen, was eben ganz klar eine Notwendigkeit eben auch noch notwendig dann eben macht, dass eben auch der organisierte Sport an seinen Fundamenten festhält und diese Normalisierung einfach nicht nur als machtpolitisches Faktum hinnimmt, um zu schauen, wie man sich mit Leuten eben entsprechend arrangiert. Also das finde ich gemessen an diesem Beispiel von dieser öffentlichen Äußerung von König nochmal ganz wichtig. Kulturkampf und Strategie der Normalisierung, das gehört definitiv zusammen. Ein Satz, das wäre noch vielleicht ein Thema für eine andere Ausführung, auch in zivilgesellschaftlicher Arbeit oder in der Arbeit, die ich ja auch schon lange begleite, von Demokratieprojekten. Wir haben es uns angewöhnt, von Radikalisierung zu sprechen und haben damit aber eigentlich diskursiv einen Begriff unbrauchbar gemacht, der für demokratische Arbeit in den 70er, 80er Jahren furchtbar wichtig war. Also wenn wir uns anschauen, was radikal denn eigentlich bedeutet, das leitet sich ab vom lateinischen radix, die Wurzel, und man will also Dinge an den Wurzeln verändern. Also die Radikaldemokratinnen in der Bundesrepublik Deutschland haben beispielsweise die Gesamtschule eingeführt. Also die Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems ist in dieser anachronistisch eingerichteten Bundesrepublik Deutschland schon eine radikale Forderung. Die Einführung einer Bürgerinnenversicherung wäre eine radikale Forderung. Das bedeutet also, dass wir mit diesen ganzen Deradikalisierungsprogrammen eigentlich einen Prozess benennen, der eigentlich ganz andere Punkte umfassen sollte. Und ich halte diesen Begriff, obwohl ich ihn ja selber, weil er so marktüblich daneben ist, auch schon mal verwende, für nicht sonderlich klug gewählt und benutze ihn, wenn ich ihn benutze, das möge man da bitte mithören, mit einer entsprechenden Distanz.
Und vielleicht nur ganz kurz, 2018 hat die DSJ eine Fachkonferenz organisiert, Radikalisierungsprävention im Sport mit vielen Fragezeichen. Und wir haben uns genau mit dem Begriff auseinandergesetzt
Ah, sehr
und auch
gut. Ja.
festgestellt damals, dass dieses Prinzip für den organisierten Sport nicht unbedingt stimmig ist. Aus
Sehr
den von
gut.
dir erläuterten Gründen. Und auch nochmal, da haben wir uns nachher auch nochmal mit stark auseinandergesetzt, haben wir auch im Podcast hier schon mal erwähnt, weil wir auch eine gewisse Diskrepanz zwischen eben diesen Deradikalisierungsforderungen oder Prozessen oder sozusagen ja, Überlegungen sehen und dem Sport als zivilgesellschaftlicher Akteur mit dem Blick auf die Potenziale des Menschen. Also da gibt es eine Diskrepanz quasi und die haben wir für uns so festgestellt. Daraus ist übrigens auch ein kleines Papier erwachsen und damals hat auch Robert Klaus mit bei dieser Konferenz gewirkt und andere teilgenommen, die auch jetzt noch immer wichtig sind für unsere Arbeit. Wer dieses kleine Papier haben möchte, kann uns direkt anschreiben. Es gibt noch einige wenige Kopien. Das ist nur so ein Dreiseiter, ein kleiner Flyer sozusagen, der daraus entstanden ist. Aber das vielleicht noch mal zur Info, weil wir uns genau mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also Richard, da sind wir auf einer Linie. Aber Nico,
Ja,
ich
schade, dass
weiß,
ich das noch gar nicht mitbekommen habe.
da
Also
waren wir noch
ich
nicht so.
wäre da ein Abnehmer dieser Broschüre, definitiv.
Wunderbar. Also ein Exemplar bekommst du gesendet, das
Sehr
ist
gut.
versprochen. Aber Nico, ich glaube, du wolltest auch noch Fragen stellen zu Strategien und so weiter, ne? Da wolltest du jetzt noch weiter reingehen.
Genau, also ich könnte, also gerade bei dem Thema Radikalisierung und dem Thema Prävention, da könnten wir natürlich auch nochmal, tatsächlich erinnere ich mich jetzt an unsere Folge und da hatten wir das, finde ich, auch nochmal gut diskutiert, weil dieser ganze Charakter von auch Präventionsarbeit ja oft auch ein Erhalten und ja, ein Verunmöglichen von Entwicklung mit sich bringt. Und wer ja an vielen Stellen, wie Richard es ja auch angedeutet hat, eigentlich manche Dinge sozialpolitisch vielleicht sogar radikal anders denken müssten, damit wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Aber genau, was ich einen inhaltlichen Punkt würde ich gerne noch ergänzen zum Thema Gender und Geschlecht, weil Richard, du das ja auch gesagt hast, dass diese Dekadenzdebatte und der Regenbogen, diese Regenbogenideologie als eine Ideologie der Schwäche auch beschrieben wird. Das hat, finde ich, auch wiederum super viel mit Männlichkeitsbildern zu tun, weil in der neuen Rechten und gerade auch in der AfD ja viel über Stärke verhandelt wird. Also Krah hat das ja auch gesagt, Männer müssen stark sein oder auch Höcke in einer berühmten, oft zitierten Rede, wenn man über Antifeminismus spricht, dann hat er ja gesagt, die Männlichkeit muss zurückentdeckt werden oder zurückgewonnen werden. Und da geht es ja ganz stark auch um körperliche Stärke. Und körperliche Stärke umgemünzt in politische Gewalt auch an der Stelle. Und deswegen finde ich, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, den du da auch ja angedeutet hast mit dem, wenn das andere quasi als Schwäche diskutiert wird und eben diese Bilder von Männlichkeit als Stärke dann dargestellt werden.
Ja,
Und
absolut. Wenn ich mir den kleinen Einschub noch gerade erlauben darf, wir hatten in diesem alten Gutachten von 2019, das ja in erster Linie intern verhandelt wurde, einen Redenschreiber von Alexander Gauland zitiert, der sich seinerzeit an den Paralympics abgearbeitet hat. Da gab es wohl einen Artikel, wenn ich das richtig erinnere, der darüber sinnierte, warum die Paralympics so selten gesehen werde. Und der besagte Autor, im Hauptberuf Schriftsteller, schrieb dann, dass natürlich diese kranken, deformierten Körper eben entsprechend auch nicht dem Ideal der Schönheit entsprechen. Und nichts anderes sei ja der Sport eben auch, ein Festival der Schönheit. Das habe ich jetzt sinngemäß paraphrasiert. Ich habe das alte Gutachten jetzt gerade, wo wir hier liegen, nicht vorliegen. Das könnte nochmal nachgetragen werden. Aber generell ist diese Art der Sportlichkeit nicht abzutrennen von Männlichkeitsidealen und auch von Körperbildern, die eben Vitalität, Stärke, Athletik, Gesundheit, Gesundheit, Normalismus eben suggerieren sollen. Und diesen Wettkampf, der soll ja auch unbedingt genutzt werden für die Kämpfe, damit das, was Götz Kubitschek von den neuen Rechten, Zeitschrift Sezession, der geistige Bürgerkrieg dann eben transformiert werden kann in einen tatsächlich militanten Bürgerkrieg, für den Leute athletisch aufgerüstet werden und zugerichtet werden. Und natürlich ist dieser Sport immer auch verbunden mit deutungsoffenen Möglichkeiten, die von rechts sehr leicht okkupiert werden können. Das Gemeinschaftsideal, die Disziplinvorstellung, die Hierarchie, die Vorstellung von Virilität, also einer bestimmten Lebendigkeit und Härte. Insofern machen wir keinesfalls entlegene Kulturwissenschaft, wenn wir uns über Körperbilder und kritische Männlichkeiten verständigen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der aus meiner Sicht auch in der Faschismusforschung längere Zeit nicht richtig berücksichtigt wurde. Es gab immer die Außenseiter, Thewellites Männerfantasien, das hatte aber auch noch andere Dimensionen, die sich damit befasst haben. Aber für eine kritische Sportwissenschaft, die in den unterschiedlichen Punkten der Vermittlung eben sich auch mit rechter Ideologie auseinandersetzt, da kommen wir an diesen Körperbildern, an diesen Männlichkeitsidealen gar nicht vorbei, weil das die Voraussetzung ist für die Indienstnahme des Sports für außersportliche Zwecke, nämlich für staatliche Zwecke einer autoritären Herrschaft. Das ist ein Punkt, den finde ich sehr wichtig. Deshalb ist es gut, dass du das nochmal betont hast.
Ja, danke auch nochmal für die Vertiefung und genau, und ich glaube auch unser Ziel ist es ja, Nina, uns nächstes Jahr ein bisschen intensiver mit dem Thema Männlichkeiten auseinanderzusetzen hier im Podcast. Also ein kleiner Spoiler für die Folgen, die da noch folgen. Ha. Richard, du hast jetzt schon so ein paar Strategien benannt, die AfD und die neue Rechte und auch die extreme Rechte im Sport verfolgen. Wir hatten ja bei Robert schon, also letzte Folge schon einige Sachen gehört, aber jetzt noch mal bezogen auf die Sportpolitik der AfD. Du hast jetzt mehrfach den Begriff der Anbiederung genannt und hast auch erklärt, quasi wer diskreditiert wird innerhalb des Sports und oder im Sport überhaupt nicht gesehen wird. Aber kannst du vielleicht uns kurz nochmal einen Einblick geben in diese beiden Strategien, Anbiederung und Diskreditierung? Wie werden die strategisch verfolgt?
Also die Elemente des Kulturkampfs und der Diskreditierung beispielsweise des organisierten Sports, die sind immer dann anzutreffen, wenn erstens der organisierte Sport sich nicht botmäßig verhält. Also ich kann mich erinnern, als DSJ und DOSB das Papier vorgelegt haben mit dem Titel Klare K Haltung. Es war nicht klare Kante, es war klare Haltung für eine offene und vielfältige Gesellschaft, wenn ich das richtig sehe. Da hatte sofort Jörn König mit seinen Leuten eine Eingabe im Bundestag formuliert, wo dann eben entsprechend auch Fördergelder in Frage gestellt werden und eben der Sport an seine vermeintliche Neutralität erinnert werden soll. Wenn wir den anderen Aspekt der Diskreditierung, den ich eben noch nicht genannt habe, noch mit dazu nehmen. Natürlich ist auch der organisierte Sport entlang seiner organisierten SportlerInnen ganz stark im Fokus dieser AfD. Es war hochinteressant zu sehen, dass das Oberverwaltungsgericht Münster, ist es seinerzeit eben entsprechend gewesen, in seiner Auseinandersetzung mit der Fragestellung, inwieweit die AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden kann. In dieser Begutachtung, in dieser Urteilsverkündung wurden ganz zentral für die Verdeutlichung dieses Urteils, die AfD sei gesichert rechtsextrem, beziehungsweise in dem Fall ein rechtsextremer Verdachtsfall. Das mit dem gesichert rechtsextrem kam später vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Bei dieser Darstellung des Oberverwaltungsgerichts als rechtsextremer Verdachtsfall in Münster ist es so gewesen, dass die Beispiele, die aufgeführt und genannt wurden, in vielfacher Form Beispiele waren, die das Thema Fußball ins Zentrum gestellt haben. Da hatten Politiker der AfD, der Jungen Alternative sich abgearbeitet in dem mittlerweile bekannten Duktus, dass eben die entsprechenden Sportler nicht Teil Deutschlands sein könnten, um das jetzt mal ganz kurz zu fassen. Und deshalb wurde diesen Politikern ein rassistisches Weltbild eben entsprechend attestiert. Und das hatte eben auch gerichtsfeste Folgen in dem Punkt. Das sind diese Motive in unterschiedlicher Art, mit der der Sport dann eben diskreditiert werden soll. Die ideologische Aufladung haben wir ja beispielsweise entlang der Themen Wokeness oder Queerness schon verhandelt. Die Anbiederung kommt nochmal in anderer Form zum Tragen. Zum einen empfehle ich den Leuten, die das mal nachlesen wollen, ganz aktuell jetzt aus dem Oktober diesen Antrag im Bundestag zur Sanierung der Sportstätten. Da wird es relativ schwer werden für unsere Funktionärinnen und Funktionäre, Punkte zu finden, die wir skandalisieren könnten, die eben entsprechend auch der dezidierten Kritik anheimfallen sollten, weil das doch populär gefasste Forderungen sind, die eigentlich auf eine allgemeine Zustimmungsfähigkeit abzielen. Oder ich erinnere mich an das Beispiel, das wir auch gebracht haben in unserem Gutachten, diese Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus staatlicher Art in den vergangenen Jahren dieser sehr seltsamen neuen Normalität, die hatten natürlich massive Konsequenzen für die Sportstätten, das muss ich gar nicht ausführen, weil wir uns da alle noch dran erinnern. Und da ist die AfD aufgetreten als Advokat des organisierten Sports, genauso wie es übrigens macht, wenn Sportheime mit Geflüchteten eben entsprechend belegt werden. Das sind also Punkte, die die AfD nutzt, um sich selber dann eben als Sachwalter sportlicher Interessen zu präsentieren gegen zu rigide staatliche Maßnahmen oder gegen die politische Korrektheit der Willkommenskultur. Und das setzt natürlich auf eine Zustimmungsfähigkeit ihrer Position in breiten Teilen nicht nur der Bevölkerung, sondern auch bei den Mitgliedern eben entsprechend des organisierten Sports. Und da werden wir, weil die AfD stärker werden wird, gerade im Moment ist es ja auch so, dass die Politik, gerade des Bundeskanzlers, der Satz sei mir einfach erlaubt, gar nicht darauf abzielt, die AfD zu halbieren, sondern diese Partei selber weiter noch zu normalisieren, indem man Duktus in einer etwas gedämpfteren Form und auch Inhalt eben entsprechend übernimmt. Das heißt, wir werden da immer weiter mit konfrontiert werden, dass diese Normalisierung einfach durch den Erfolg dieser Partei voranschreitet, aber durch andererseits eben von mir gerade aufgeführte, gar nicht so ungeschickte Beispiele. Auch der Begriff der Sportnation selber ist ja beispielsweise kein Begriff, auf den die AfD das Label hat, sondern der ist ja nun einfach auch bei den Mitgliedsverbänden ein absolut gesetzter Begriff. Und wir müssen dann nur aufpassen, wie er entsprechend gedeutet wird. Und ich glaube, dieser Punkt, ebenso wie die Auseinandersetzung um den Begriff der Neutralität, der aus meiner Sicht völlig falsch dargestellt wird, den es im Grundgesetz in der Form übrigens auch gar nicht gibt, und als Kampfbegriff verwendet wird. Diese beiden Ebenen, Normalisierung und Kampf um eine vermeintliche Neutralität, werden unsere Auseinandersetzung in der Zukunft auch im Vereinsleben mitbestimmen.
Ja, du hast im Prinzip, glaube ich, gerade die zwei Punkte genannt, die den organisierten Sport gerade sehr umtreiben. Nämlich, dass die Frage der Neutralität, also wir ja auch Materialien entwickelt, die wir zur Verfügung stellen, wo wir versuchen, Sportvereine, Verbände zu stärken, zu informieren, was erlaubt ist und was nicht steuerrechtlich. So, und das andere, diese große Einladung, doch sozusagen der AfD, dass sie an unserer Seite steht, an der Seite des organisierten Sports. Und das ist etwas, was uns umtreibt, weil das uns natürlich in Situationen bringt, die nicht einfach zu argumentieren sind. Also eine klare Haltung dazu zu zeigen, das hast du dargestellt, ist natürlich schwierig, wenn die Positionen, die gefordert werden, denen des organisierten Sports entsprechen. Und du hast Beispiele genannt, sehr aus dem Breitensport, vielleicht der Sportentwicklung, aber gerade Leistungssport sind wir uns sehr, sehr nahe. Also wenn es um sozusagen sowas wie Vergütung von AthletInnen geht
Ja, absolut.
und all solchen Punkten. Meine Frage ist, du hast ja auch den Blick noch gut auf andere Felder der Zivilgesellschaft. Wie siehst du da den Unterschied sozusagen zwischen dem Feld Sport mit dieser Strategie der Anbiederung und anderen Feldern? Also ich weiß zum Beispiel, die Landfrauen in dem Austausch im Rahmen eines Forschungsprojektes, dass bei den Landfrauen ähnliche Problematik vorzufinden ist in Bezug auf Strategie der Anbiederung. Aber wie siehst du sonst so die Zivilgesellschaft und diese verschiedenen Instrumentarien, die die AfD nutzt? Wo gibt es da Unterschiede vielleicht auch?
Ja, also es gibt schon Unterschiede, aber es gibt Gemeinsamkeiten, die aus Zeitgründen vielleicht interessanter sind, um die dann eben auch nochmal festzulegen und darzustellen, was wir da vielleicht als organisierter Sport oder was der organisierte Sport, auf meine Art bin ich ja da, ohne jetzt Mitglied zu sein, auch drin involviert, was davon zu lernen ist dann eben in dem Punkt. Also wir müssen eine Ernüchterung einfach zur Kenntnis nehmen. Ich jetzt auch in meiner, ja, auch jetzt gar nicht mehr ganz so jungen Tätigkeit einfach auch lernen musste. Ich glaube, dass die Geschichte der AfD in gewisser Hinsicht sogar auserzählt ist und wir mit bestimmten Methoden der Aufklärung oder der Entlarvung beispielsweise nicht sonderlich weit gekommen sind. Also das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, weil neben dem organisierten Sport habe ich ja auch starken Kontakt über die Jahre hinweg gehabt zu den Gewerkschaften, habe dazu auch Broschüren verfasst, Gutachten erstellt, Workshops geleitet und wir müssen aber auch da sehen, dass die Mitglieder der Gewerkschaften zum Teil überdurchschnittlich stark die AfD wählen. Das bedeutet, auch bei den Gewerkschaften ist es so, die AfD richtet sich gegen die Verbände, wenn sie politisch unbotmäßig sind. Das ist bei den Gewerkschaften noch mal viel stärker ausgeprägt als beim organisierten Sport bei DSJ und DOSB. Aber gleichzeitig werden allgemein zustimmungsfähige Afferten gesetzt an die jeweilige Mitgliedschaft, an die jeweilige Klientel. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Und da ist es ganz schwierig, einfach zu schauen, wie man da entsprechend aufklärt oder mit Leuten zusammenarbeitet, gerade auch in Workshops, die sich nicht überzeugen lassen von der relativ eindeutig feststellbaren Tatsache, dass die AfD ein rassistisches Programm hat. Die AfD war ja im Übrigen, das schiebe ich gerade ein, in Bezug auf die Sportpolitik über längere Zeit gar nicht so fleißig, wie wir das eigentlich hätten erwarten können. Also auch die Antragskultur im Bundestag, da gibt es ja manchmal wirklich mehrmonatige Pausen daneben dazwischen. Und jetzt kommen im Oktober zwei Anträge, einmal zu Olympia und einmal dann eben entsprechend zur Sanierung, die zustimmungsfähig sind in dem Punkt. Ich würde da zwei Punkte gerne setzen, wo wir mitarbeiten müssen und was wir einfach sehen müssen. Zum einen, wir müssen sehen, es gibt für unsere bisherige Aufklärungsarbeit Grenzen der Aufklärung. Damit bestärken wir unser Binnenmilieu und klären unsere MultiplikatorInnen auf, aber wir reichen nicht rüber in die Milieus, die wir vielleicht aufklären wollten und erreichen wollten. Das müssen wir ganz nüchtern zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Das gilt für die Ebene des Sports und das gilt auch für die Ebene der Gewerkschaften. Es gibt Grenzen der Aufklärung. Und das ist auch keine Frage des Formats, ob wir jetzt eine bessere Instagram-Arbeit machen müssen, sondern in dieser Polykrise, in der sich ja nicht nur die Bundesrepublik Deutschland befindet, haben sich bestimmte Einstellungen verdichtet, die eine bestimmte Affinität zur AfD naheliegend machen, weil eben der damit verbundene Kontrollverlust in der Polykrise eine autoritäre Partei plausibel zu erscheinen lässt. Das ist für mich ein Punkt, der ist ganz wichtig. Ich habe die Zivilgesellschaft übrigens selber nie begriffen als demokratisches Idyll oder als ein Ort der Demokratie schlechthin, sondern immer ein Ort auch, der ein Kampffeld sein kann. Es gibt ja auch übrigens Debatten über die Bad Civil Society, über die dunkle Seite der Zivilgesellschaft. Und mit der sind wir konfrontiert, wenn natürlich extreme Rechte dazu aufrufen, in den Strategiepapieren wurde das ja gemacht, auch von der AfD, dass bestimmte Vereine vereinnahmt werden sollen. Und das ist ja nicht nur der Kampfsport, von dem in der letzten Folge die Rede war, sondern es kann auch die Leichtathletik sein oder eben entsprechend auch die Schützenvereine. Das heißt, alleine die Normalisierung durch Mitgliedschaft müssen wir da eben entsprechend sehen. Alleine die Normalisierung von bestimmten Positionen, die auch in den Gewerkschaften dann auf einmal von Betriebsräten, die sich als AfDler entpuppen, dann eben dargestellt werden. Das sind Punkte, mit denen werden wir verstärkt konfrontiert werden. Und das wird eine große Herausforderung sein, sich gerade auch mit dieser dunklen Seite der Zivilgesellschaft, jetzt fixiere ich mich nur noch auf den organisierten Sport, mit der dann eben entsprechend klarzukommen. Und dazu brauchen wir aus meiner Sicht zwei Elemente, die eigentlich als Handlungsrahmen dienen sollen. Das Schöne an der Arbeit, auch mit euch ist ja, oder auch mit den jeweiligen Landesverbänden, dass ich immer wieder neue Sachen dazulerne aus anderen Sportarten, anderen Sportvereinen oder auch Bundesländern. Das kann so ein Gutachten ja gar nicht leisten. Aber ich glaube, dass wir zweierlei auf jeden Fall festhalten können. Zum einen muss der organisierte Sport immer wieder verweisen auf sein Wertefundament, auf die Art und Weise, wie selber eben auch diese Art von demokratischer Arbeit gefestigt werden sollte. Machen wir das nicht, machen die FunktionärInnen des organisierten Sportes nichts, dann sind es Sonntagsreden und dann sind auch Präambeln reine Makulatur. Ich glaube, beim Deutschen Olympischen Sportbund heißt es in der Präambel auch ausdrücklich, dass man arbeitet auf Grundlage eines humanistisch orientierten Menschenbildes. Ich weiß jetzt in unserer Gesprächssituation nicht, ob das jetzt genau wortidentisch zitiert ist, aber der Sache nach ist es definitiv zitiert. Das beißt sich mit dieser eben dargestellten rassistischen und kulturkämpferischen Politik. Da kann es keine Gemeinsamkeiten geben, auch wenn der Förderantrag für das Schwimmbad beispielsweise zustimmungsfähig ist, sondern das sind Unterschiede im Wertefundament und die müssen weiter betont werden. Und was ich in dem Gutachten ja tatsächlich auch anbiete oder anrege, das gilt ja auch für die Gewerkschaften, das ist eine Auseinandersetzung mit den AfD-affinen Leuten, aber auch mit der AfD selber, die changiert zwischen Dialog und Konfrontation. Also ich finde es schon noch nach wie vor wichtig, mit Leuten, die erreichbar sind, mich in den schönen Studien Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Da gibt es schöne Analysen zu den AfD-Wählenden und da gibt es bestimmte Untergruppierungen wie die Neuwählenden, die als diejenigen gelten, die noch erreichbar sind. Und da müssen Dialoge geführt werden. Diese Dialoge dürfen aber nicht mit moralischer Überheblichkeit einhergehen, da würde ich schon Wert drauf legen, sondern mit nüchternen Feststellungen, mit nüchternen Fakten. Ich glaube schon, dass wir Gewerkschaftsmitgliedern ganz klar darstellen können, dass dieser völkische Nationalismus, der auch die Wirtschaftspolitik bestimmt, eigentlich nicht über das hinausgeht, was Kurt Tucholsky schon in den 30er Jahren verspottet hat, als er sich die Wirtschaftsprogramme der NSDAP und anderer Parteien angeschaut hat und gesagt hat, letztendlich läuft das darauf hinaus, dass Deutsche mehr deutsche Zitronen essen sollen. Das ist ein abwegiges Programm, diese Wirtschafts- und Sozialpolitik der extremen Rechten, die ja in der parteiführenden Form von der AfD entsprechend vertreten wird. Auch die Familienpolitik der AfD, das darin zugrunde liegende Frauenbild der AfD, gehört da definitiv dazu. Und ein Punkt ist mir für diesen Dialog für den organisierten Sport wichtig, wo ich denke, dass auch außerhalb von Großstädten des Westens die Leute dazu Zugang finden. Robert Klaus hat es in der letzten Sendung schon mal gesagt. Das fand ich einen sehr plausiblen Gedanken und den würde ich auf jeden Fall hier zum Schluss für diesen Block nochmal darstellen wollen. Dieses Programm der AfD, das Inklusion und Integration tatsächlich verneint, ist letztendlich auch sportfeindlich, weil es sich gegen die Mitglieder entsprechend richtet. Und die AfD-Sportpolitik, die anfangs nur darin bestand, im Grundsatzprogramm zu bemerken, dass muslimische Schülerinnen und Schüler nicht im Sportunterricht gerade die Schülerinnen im Schwimmbad Sonderregeln haben dürfen. Also auch da den Kulturkampf mit der Sportpolitik verbindet. Ich glaube, auch den Leuten im organisierten Sport ist relativ schnell klar zu machen, dass diese Art von Sportpolitik, die sich eigentlich nur an ein weißes Publikum richtet, an eine imaginierte deutsche Identität, dass das die Vereinslandschaft ruinieren würde. Und das längst nicht nur im Westen der Republik, sondern auch in ostdeutschen Großstädten.
Ja, danke, Robert. Robert, sage ich jetzt Richard, für diesen Verweis auf Robert, weil das auch mir noch mal sehr stark hängen geblieben ist und glaube ich auch in der Auseinandersetzung mit dem, wie wir auch an vielen Stellen mit diesen Ideen und Thesen und Forderungen konfrontiert werden, auch es sehr hilfreich ist, immer wieder das auch hervorzuholen, wie unrealistisch und vor allen Dingen auch unlebbar das unseren Sport auch machen würde. Ich meine, tatsächlich wäre meine Frage gewesen, weil ihr habt ja den Titel gewählt, die umkämpften Werte des Sports. Und meine Frage wäre gewesen, wie gewinnen wir denn diesen Kampf oder diesen Wettbewerb? Weil Kampf finde ich an der Stelle wieder so einen sehr militaristischen Begriff. Aber das hast du jetzt im Grunde beantwortet, weil die Idee ist zum einen, und das ist ja auch ein Thema, das wir schon seit vielen Folgen immer wieder hier bearbeiten, sozusagen das eigene Wertefundament der eigenen Sportart, des eigenen Vereins, des eigenen Verbandes klären und auch nach außen transportieren und dann eben auch schnell erkennen, dass ein Sport für alle, so wie der im olympischen Gedanken lebt, überhaupt nicht vereinbar ist mit dem, was da von den neuen Rechten und von der AfD gefordert wird. Und der zweite Punkt eben aber auch dieses Potenzial des Sports zu nutzen, Dialogräume zu halten, wertebasierte Dialogräume zu halten, aber eben auch Dialogräume zu halten, die vielleicht abseits sich von ganz klaren politischen Grabenkämpfen bewegen, also Menschen zusammenführen, vielleicht auch irritieren und auch die Chance zu geben, gewisse Positionen auszuhalten, aber eben auch einen Diskurs zu suchen und diese Diskursräume offen zu halten an den Stellen, wo es eben noch funktioniert. Und das finde ich wichtig. Und dann hast du für mich noch einen Punkt rausgearbeitet, der eben noch mal klar, dass das Eingangsthema ja auch klar bedient, zu sagen, konfrontieren da, wo es wirklich uns unseren Werten und unserer Auffassung von Sport entgegenläuft.
Ja,
Von
absolut,
daher
absolut.
ist das, glaube ich, die Chance, diesem Titel nahe zu kommen, den ihr dem Gutachten gegeben habt. Und da vielleicht auch schon, wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Ende unseres Gesprächs gehen, Hinweise gibt, nun, was machen wir denn mit diesen Erkenntnissen? Wie Können wir denn noch weiter unterstützen, damit wir das eben nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange abwartend darauf schauen, sondern proaktiv vielleicht uns für eine gesunde und ja, sich bewegende Demokratie einsetzen? Wie können wir diese Erkenntnisse nutzen?
Also immer ausgestattet mit den entsprechenden Bescheidenheitsübungen, die ich den Leuten mitgebe. Zum einen, es gibt die Grenzen der Aufklärung, das ist das, was ich eben gesagt habe. Und zweitens, die Zivilgesellschaft, auch der so oft hier bezeichnete und zitierte organisierte Sport, kann nicht der Reparaturbetrieb sein für eine Gesellschaft in der Vielfachkrise, in unterschiedlichen Formen des Kontrollverlustes, die die Leute erleben. Das muss uns klar sein. Weil wir uns sonst ausstatten mit bestimmten Ansprüchen und Positionierungen, die uns überfordern würden und die wir in der Form gar nicht leisten können. Aber neben der Tatsache, dass ich gerade auch in Gesprächen wie den unseren oder auch in Gesprächen gerade mit den lokalen Ebenen eine Menge mitnehme und entsprechende Impulse bekomme, also das ist eine Sache, die mich selber auch noch motiviert, weiter am Ball zu bleiben, scheinen mir zwei Sachen sehr klar und notwendig zu sein. Jenseits der Strategie des Dialogs und der Konfrontation. Zum einen alle Kolleginnen und Kollegen auf den jeweiligen Sportstätten müssen sich klar machen, dass sie für ihre Mannschaft, für ihre Teams, für ihre Auseinandersetzungen, die sie haben, Vorbilder sind, ganz maßgebliche Sozialisationsinstanzen darstellen. Ich sage das jetzt nur subjektiv, so aus meiner Biografie. Trainerfiguren im Kinder- und Jugendfußball sind prägender als Leute in Social Media manchmal. Oder in der Politik vor allen Dingen. Da können wir lernen, ob da Leute sind, die wirklich Vorbildfunktion entsprechend einnehmen in demokratischer Art und eben das entsprechend auch durchsetzen oder ob sie selber am Rand stehen, schreien, auf Disziplin setzen, Hierarchien durchsetzen wollen und, und. Das heißt, die Demokratie, die Werte finden schon auf der Sportstätte selber statt. Und deshalb kann ein Sport, das wäre mein zweiter Punkt, neben der Selbstvergewisserung, was wir da gerade eigentlich machen. Nämlich es ist, selbst wenn wir die Leute nur zum Laufen animieren und das verwalten, ein zutiefst gesellschaftlicher und damit immer auch, wenn man es gut macht, demokratischer Akt, kann der organisierte Sport nicht neutral sein. Er kann überparteilich sein, muss es laut der Satzung und laut der rechtlichen Fragen auch, aber eben nicht neutral in einem Sinne des völlig Unpolitischen. Wenn wir uns alleine die eben schon zitierte Präambel anschauen zur Satzung des Deutschen Olympischen Sportbundes, nicht nur, dass da tatsächlich gegen Rassismus Stellung genommen wird, sondern es wird hier auch verwiesen auf ein bestimmtes Fundament, nämlich auf dieses eben benannte humanistisch geprägte Menschenbild. Und daraus resultierend werden eben zahlreiche Möglichkeiten dargestellt für den organisierten Sport, nämlich ein Wertefundament zu haben, das zur Konfrontation tauglich ist mit denjenigen, die die Ideologien der Ungleichwertigkeit weiter propagieren wollen und dafür eben auch den Sport, die Vereine als Vehikel nutzen. Das finde ich sehr wichtig, dass wir uns das immer auch nochmal vergegenwärtigen, dass wir zwar überparteilich sind in unserem Agieren, aber eben keinesfalls werteneutral und dass dies dann eben stattfindet auf der Grundlage eines solchen demokratischen Wertefundaments. Und ich glaube, das hat nicht nur appellativen Charakter, sondern das hat, wenn man diese ganzen Unterlagen ernst nimmt, sehr handlungswirksamen Charakter. Also ich darf euch das Kompliment machen, ihr habt ja in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet, nicht nur im Rahmen dieses Podcasts oder Konferenzen oder entsprechender Veranstaltungen. Ich habe beispielsweise über viele Jahre hinweg auch, die sind jetzt heute nicht hier, aber ich will sie auf jeden Fall nochmal erwähnen, allerbeste Erfahrungen gemacht mit den Fanprojekten, mit der Koordinierungsstelle in Frankfurt, aber auch den unterschiedlichen Stationen bei gemeinsamen Veranstaltungen. Da darf man sich auch nochmal darauf zurückbesinnen, welche starken Fundamente überhaupt existieren. Aber von eurer Seite wurden ja auch handlungswirksame Motive vorgelegt, jetzt nicht nur durch unser Gutachten, über das wir heute diskutiert haben, sondern ich fand für meine Arbeit ganz hervorragend das Gutachten von, jetzt muss ich überlegen, Caroline Bechtel und Martin Nolte waren die Namen. Hier von den Kölnern, von der Sporthochschule zum vereinsschädigenden Verhalten. Das ist ein hervorragendes Papier. Das heißt, auf der Ebene von Schulungsunterlagen und von Weiterbildung haben wir da eine Menge Material und eine Menge Handlungsmöglichkeiten. Wenn das dann gleichzeitig einhergeht mit einer Selbstvergewisserung der führenden Mitglieder in den jeweiligen Positionen, dass sie eben nicht nur zuständig sind für geschnürte Laufschuhe oder für den Zustand eines Rasens, sondern dass schlicht und ergreifend das Grundgesetz auch auf dem Sportplatz gilt, dann gibt es zumindest eine Grundlage, auf der die Auseinandersetzungen geführt werden können. Welche Stärke diese Auseinandersetzung hat und wie erfolgreich unser Tun sein wird, das können wir bestenfalls prognostizieren. Am allerwichtigsten ist aber, dass wir es machen.
Und Richard, das ist eigentlich der perfekte Schluss für diese Folge. Und gleichzeitig haben wir eigentlich immer so eine Tradition, dass wir so Keypoints nennen. Also eigentlich so drei, vier Punkte, die uns wichtig sind am Ende des Gespräches. Das machen Nico und ich meistens so, dass wir dann so zentrale Aussagen nochmal zusammenfassen, vielleicht mit so einer pädagogischen Haltung, dass das am Ende des Gesprächs vielleicht auch nochmal hilfreich sein könnten für diejenigen, die so viele Informationen auf einmal gerade bekommen haben. Und ich fand heute das Gespräch wirklich besonders dicht, besonders spannend. So, und vielleicht die große Herausforderung, aber wir sind im organisierten Sport und da sind so Challenges auch immer, gehören irgendwie immer mit dazu. Und zwar, vielleicht kannst du in einem Satz mit wenigen Nebensätzen nochmal ganz pointiert für dich sagen, was, also die erste Frage, die ich dir stelle, ist, und du kannst meinetwegen auch gerne einfach mit drei Wörtern antworten. Das darfst du jetzt entscheiden, wie du das gestaltest. Was will die AfD eigentlich vom organisierten Sport? Und das ist eine große Frage. Und die Challenge ist, das ganz kurz zu beantworten. Das Gute ist, du hast das ja eigentlich jetzt schon gerade in einer Stunde beantwortet. Das heißt, es braucht keine Vollständigkeit, sondern die pointierte Knappheit.
Da, wie du gemerkt hast, Sätze ohne Nebensätze nicht meine Stärke sind, wirklich eine ganz kurze Antwort. Sie will auch einen Persilschein haben für ihr völkisches Treiben und ein Forum dafür.
Danke. Und die allerletzte Frage und ähnlich kurz, und auch da hast du schon ganz viel zu gesagt heute. Was möchtest du dem organisierten Sport uns im Umgang mit der AfD mitgeben?
Sparsam Widerstand. Es lohnt sich, sich zu wehren. Es lohnt sich, selber die Auffassung zu haben, ein Wertefundament zu haben, für das es sich zu kämpfen lohnt. Und zwar nicht nur auf dem Platz im Rahmen von Wettkämpfen mit den entsprechenden Disziplinanforderungen, sondern auch im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Handlung, eines demokratischen Tuns im Sport selber, weil das gehört einfach zur bundesrepublikanischen Tradition mit dazu, im besten Sinne.
Richard, also wirklich wunderbar. Danke, dass du die Challenge angenommen hast und vorzüglich umgesetzt hast. Ich werde mir die Folge anhören, das mache ich eh immer, aber ich werde es mir nochmal auch mit einem sehr konzentriert inhaltlich anhören, weil ich glaube, dass du so viele Punkte genannt hast, die uns wirklich weiterhelfen. Und ja, ich hoffe, dass das auch so den Zuhörenden ergangen ist. Also, Richard, vielen lieben Dank, dass du heute Gast hier warst. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit und hoffe darauf gleichermaßen. Und ja, sage herzliche Grüße nach Köln.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmals und euch alles Beste in allen Angelegenheiten.
Danke
Danke,
dir,
Richard.
Richard. Tschüss.
Ja, nun zum Ende unsere bekannte Information für euch, und zwar Links und Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und ich sage ciao, bis zur nächsten Folge bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
Danke und ciao.